Ich möchte euch bitten, einen herzlichen Applaus für Dennis. Abzuliefern. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Und hinterher möchten wir natürlich auch noch ein paar Fragen hören. Also dann viel Spaß mit dem Vortrag. Wir sind zwar ein bisschen zu früh dran.
Ja, das ist gut.
Für die Leute, die häufiger Bahn fahren, das verwirrt euch jetzt, aber passiert manchmal.
Ja, das wird sowieso alles ein bisschen knapp. Ich habe probiert, das alles reinzubekommen. Die Slides sind nicht von mir. Ich kann nicht so gut Grafikdesign, aber ich bin auch mehr fürs Backend verantwortlich. Aber ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über Graphite. Und am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, was wäre denn so ein optimaler 2D-Grafikeditor? Und ich meine, das soll natürlich Open Source sein, das soll Cross-Plattform sein. Das ist eine der Sachen, die mich am meisten gestört hat, als ich zu Linux gewechselt bin. Ich habe früher sehr gern Bilder bearbeitet und das ging dann oder hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es soll natürlich schnell sein und idealerweise soll das auch die normale pixelbasierte Bildbearbeitung und Vektorgrafiken kombinieren. Weil das ist immer voll nervig, wenn man zwischen Programmen hin und her switchen muss. Es wäre schön, wenn das in einem einzigen Workflow geht. Dann ist so ein großes Keyword die Nicht-Destruktivheit. Also, dass man weiterhin, nachdem man das Dokument erstellt hat, noch alle Sachen ändern kann, ohne dass man vorhergegangene Veränderungen wieder rückgängig macht und verliert. Das Ganze realisiert man normalerweise über sogenanntes Node-basiertes Bearbeiten. Das seht ihr gleich noch mehr. Und dann haben wir uns auch noch ein paar schöne Sachen ausgedacht. Zum Beispiel, dass man nicht vorher festlegen muss, in welcher Auflösung man etwas bearbeiten möchte. Wenn man in existierender Software zum Beispiel was malen möchte, mit einem, also einfach digitale Kunst, wenn man das malen möchte, ist das Erste, was man macht, ist, dass man festlegt, wie groß das am Ende sein soll. Man legt fest, wie viel Pixel mein Bild am Ende haben soll. Und wenn ich jetzt was richtig Schönes male und das dann später auf einem großen Poster drucken möchte, dann ist das leider nicht mehr ausreichend viel Auflösung. Das ist dann blöd. Dann muss ich mich am Anfang aussuchen, will ich entweder das Ganze schnell bearbeiten, weil mein Rechner vielleicht nicht so schnell ist, oder möchte ich, dass es am Ende gut aussehen kann. Und das ist eigentlich eine Entscheidung, die man gar nicht treffen muss. Und das ist jetzt Graphite. Das hier ist noch ein UI-Mockup. Die Software, da seht ihr gleich ein paar Unterschiede. Aber so stellen wir es im Grunde vor. Wir haben eben sowohl Rasterbearbeitung, in dem Fall sieht man hier gerade nur die Rasterbearbeitung, und Vektorbearbeitung in einem. Die UI sollte relativ modern und auch relativ vertraut wirken. Und eine der spannenden Sachen ist, dass wir hier einerseits auf der rechten Seite ein Layer-Panel haben. Das kennt man aus anderen Grafikbearbeitungsprogrammen. Aber ihr seht ja vielleicht schon so komische blaue und gelbe Linien. Da kommen wir später noch zu. Aber das ist erstmal, wie die Software ungefähr aussieht. Und kurz gesagt, es soll ein 2D-Grafikbearbeitungsprogramm für jeden sein. Das ist quasi so eine 2D-Äquivalent zu Blender, also zumindest versuchen wir das in Feature-Set und Openness hinzubekommen. Man soll sowohl Vektor- als auch Rasterbearbeitung machen können und das Ganze soll eben nicht destruktiv sein. Und umsetzen tun wir das Ganze, indem wir da eine eigene kleine Programmiersprache uns bauen und dazu gibt es auch noch später ein bisschen mehr. Genau, jetzt habe ich schon ganz oft vom Node Graph erzählt. Das, was ihr in der Mitte seht, ist im Grunde das Gleiche, was man rechts in dem Layer-Panel sieht. Und man kann das auch ein bisschen erkennen, wenn man hier mal zum Beispiel den Flying Jet sich anschaut. Den haben wir dann hier auch ausgewählt, rechts in unserem Graphen. Und was wir hier tun, ist, dass wir diesen 2D-Graphen als einen Baum darstellen. Das funktioniert, weil unser Graph hier azyklisch ist. Und jetzt kann man sich fragen, was bringt es denn, dass man hier so einen Graphen hat? Naja, das erlaubt einem, einige schicke Sachen zu machen. Beispielsweise haben wir hier einen Bildinput und dieser Bildinput wird dann sowohl verwendet, um den zum Hintergrund zu machen, als auch, dass der Bildinput in ein Select-Tool geht, um dann eine Maske für den Hintergrund zu erstellen. Also wir erstellen hier einen Farbgradienten und wählen dann den Himmel aus und legen den Farbgradienten dann nur über den Himmel. Und das Ganze ist prozedural. Das heißt, wenn ich jetzt mein Bild ändere, dann ändern sich sowohl meine Maske und das resultierende Bild, als auch das andere Bild. Das heißt, ich muss nicht destruktiv die Maske erstellen und dann weiter bearbeiten, sondern das macht der Editor für mich. In gewisser Weise ist unsere Rendering-Pipeline deutlich ähnlicher zu der einer Game Engine. Im Grunde, in jedem Frame des Editors schauen wir uns an, was sind gerade unsere Inputs. Dann berechnen wir diesen Graphen. Und da kommt jetzt auch wieder dieser Programmieraspekt, weil im Grunde ist jede Node einfach nur eine Funktion. Eine Node hat Inputs und basierend auf diesen Inputs können wir den Output berechnen. Und das ist nicht nur eine Abstraktion, sondern das haben wir eben tatsächlich durchgezogen. Also Nodes sind in Graphite Funktionen. Und das hat auch ein paar coole Vorteile. Graphene, das ist jetzt nicht Graphite, das ist unsere Programmiersprache, die wir in Graphite bauen, um eben diese Node-Graphen zu erstellen. Dafür hatten wir am Anfang so ein paar Ziele. Also einerseits ist es wichtig, dass wir dem Nutzer so viel Kontrolle geben wie möglich. Das realisieren wir, indem wir eine minimale bis gar keine Runtime haben und wir machen möglichst viel der Funktionalität, integrieren wir in die, also nicht als Sprachfeatures, sondern werden aus der Sprache selber gebaut. Wir unterstützen dann, also werden dann unter anderem Nodes unterstützen, die man im Editor, während man gerade die Grafik bearbeitet, bearbeiten kann. Weiteres Ziel ist, dass wir eine möglichst transparente Architektur haben möchten. Also wenn man verstehen will, wie die Nodes, die wir standardmäßig mit ausliefern, funktionieren, soll man sich das einfach ansehen können, um dann damit rumzuspielen. Soll natürlich alles schnell sein und genau, es soll eine simple Sprache sein. Also man soll nur mit den Mitteln der Sprache die Sprache selber erweitern können, ohne dass man jetzt auf uns wartet, dass wir neue Features dafür implementieren. Und bevor ich jetzt hier in die ganzen Designs reingehe, zeige ich euch mal eine Live-Demo. Ah ja, genau. Ich habe jetzt hier von, das ist jetzt einfach hier ein kleiner Weihnachtsbaum, das hat Kevin, der Gründer von Graphite, mit dem ich das zusammen ein bisschen zusammen mache. Wir haben drei Hauptentwickler. Der hat das mal zu Weihnachten gebaut, um ein neues Feature zu zeigen. Ich zeige euch mal den Graphen. Der sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Da arbeiten wir gerade noch dran, dass wir das alles schöner machen. Aber wir haben hier unter anderem so ein Shape. Das ist hier diese, jetzt muss ich den nur ausgewählt bekommen. Genau. Das hier ist meine Linie und ich habe einfach eine Anzahl an Punkten festgelegt und die Punkte werden dann durch eine Spline from Points Node durchgereicht. Die interpoliert mir dann so ein Spline und dann werden auf diesem Spline äquidistant, zumindest in einem schönen Abstand, diese Lampen platziert. Was ich jetzt zum Beispiel tun kann, ist, dass ich mir diesen Punkt nehme, ziehe und dann kommen die Lichter mit und es werden neue Lichter erstellt, eben passend zu meinem ganzen Bild. Und das zeigt schon ein bisschen, wie man eben diese prozeduralen Aspekte mit in Graphite einfließen lassen kann. Dann kann man das Ganze auch noch ein bisschen weiter treiben. Hier werden wir jetzt uns auch noch mal anschauen, wie das ein bisschen im Detail funktioniert. Und das hier ist auch wieder ein Shape. Ich kann ihn mir ansehen. Ich habe wieder das gleich gemacht, dass ich mir hier Punkte vorgegeben habe, darauf ein Spline berechnet habe. Aber jetzt seht ihr da schon einen Procedural Text. Denn wenn ich jetzt das mal ändere, dann ändert sich hier mein Text. Sowohl in der Größe als auch in der Position. Und wenn wir uns mal den Graphen dafür anschauen, dann können wir versuchen, ein bisschen durchzugehen, was das denn überhaupt tut. Also, das hier ist unser grundlegender Shape. Das sind diese Punkte, die wir gesehen haben. Dann schicken wir es durch einen Spline-Interpolations-Node. Die macht uns daraus den Spline. Dem geben wir noch eine Größe und eine Position. Und dann berechnen wir uns einerseits den Schwerpunkt des Splines und die Größe, also den Flächeninhalt des Splines. Und dann haben wir hier eben einen Text, den wir transformieren. Und da geben wir einmal den Schwerpunkt als Offset, also als Position mit, und den Flächeninhalt als Größe. Und dann werden hier einfach noch der Text und die Vase kombiniert. Ich kann auch hier zum Beispiel, wenn ich den Fill bearbeiten möchte, die Farbe bearbeiten möchte, das direkt über dieses Properties-Panel tun. Und so kann ich prozedural Sachen bauen. Jetzt habe ich oft erzählt, dass man nicht nur Vektorbearbeitung machen kann, sondern eben auch Rasterbearbeitung. Da sind wir gerade noch ein bisschen dran, das zu optimieren. Da werde ich dieses Jahr einiges mit Grafikkartenbeschleunigung machen und Hardware Acceleration fürs Rendering. Zurzeit läuft das alles auf der CPU, deswegen ist die nächste Demo ein bisschen rucklig. Aber das hier ist ein GPN-Logo und ich habe jetzt hier so einen Punkt. Und wenn ich den Punkt verschiebe, dann ändert sich die Farbe des GPN-Logos. Und das habe ich im Grunde mit genau den gleichen Tricks gemacht, die ich vorher gezeigt habe. Ich nehme mir den Kreis als Shape, dann berechne ich mir hier den... Das, was ich jetzt hier tue, ist ein kleiner Hack. Wir haben noch keine Node, die aus einem Vektor die einzelnen Komponenten extrahiert. Deswegen nehme ich mir den Schwerpunkt des Kreises, dann berechne ich mir ein Rechteck mit Größe, Schwerpunkt des Kreises und dann breche ich mir aus dem Rechteck den Flächeninhalt und nehme das dann als Input für die Hue Saturation Shift Node. Genau, und dann packe ich das hier in den Hue Shift Part rein. Und so können wir dadurch, dass wir die Position des Kreises verändern, die Farbe unseres Bildes beeinflussen. Und das ist eben genau ein Rasterbild. Da kann ich reinzoomen, sieht man irgendwann Pixel. Und das wird alles live bearbeitet. Eine Sache, an der wir auch noch arbeiten, die Demo habe ich gerade nicht mehr ganz fertig bekommen, ist, dass wir prozedural generierte Rasterdaten unterstützen. Ich habe auch mal eine Demo gebaut, bei der ich mir dann hier ein Mandelbrot reingemacht habe. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir nicht festlegen müssen, welche Auflösung wir haben. Und das ist bei dem Mandelbrot auch spannend, weil man macht ein Mandelbrot rein und man kann beliebig weit reinzoomen. Und wir haben in unserem Graphite drin einen Mandelbrot-Zoom implementiert. Das funktioniert einfach, indem, wenn man sich das anschaut, dann müssen wir ja das Bild gar nicht bei der vollen Auflösung rendern, sondern nur das, was wir gerade sehen. Wir wissen, unser Bildschirm hat gerade hier 1080p und dann müssen wir nur das rendern. So können wir uns, während wir den Graph bearbeiten, einiges an Performance sparen, indem wir es gar nicht auf der ganzen Dokumentauflösung rechnen. Genau. Dann als letzten Part gibt es hier noch, ich habe jetzt ein bisschen die Design Goals besprochen, dann noch ein bisschen die Umsetzung. Wir haben dafür nämlich einen eigenen Compiler. Wir haben oben den UI Graph, das habt ihr vorher schon gesehen, das ist das, was man im Editor bearbeitet. Der wird dann übersetzt in eine Mid-Level Intermediate Representation, in der wir einen Großteil dieser bunten Abstraktionen wegmachen. Und Nodes, da kann man auch nochmal reinklicken, dann kann man sich die Interna von Nodes ansehen, das wird alles weggeglättet, wir haben nur noch einen platten Graphen. Da können wir dann auch Graph Rewriting Steps drauf machen, das sind quasi Compiler-Optimierungsschritte. Und dann gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Dadurch, dass wir die Nodes alle in Rust schreiben, können wir das Projekt Rust GPU verwenden, um uns Sektionen des Node-Graphen zu Grafikkarten-Shadern zu kompilieren. Und so wird dann die Node, die man einmal schreibt, sowohl als Shader ausgeliefert, als auch eben als Node, die man so ausführt, je nachdem, wie performancekritisch das gerade ist. Und die werden dann alle zusammengepackt und in einem dynamischen Interpreter ausgeführt. Zurzeit läuft das Ganze WebAssembly-basiert. Wir arbeiten aber auch an einer Desktop-App, um da noch das letzte bisschen Performance rauszukitzeln. Und dann, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich hier einen kleinen Hack gemacht habe. Und wir noch keine Node haben, mit der man aus einem Vektor die X-Komponente extrahieren kann. Aber es ist natürlich eigentlich ein guter Segue, weil sowas jetzt war ich nicht Fullscreen. Sowas könnt natürlich auch gerne ihr machen. Also, wenn ihr Lust habt, da mitzuarbeiten, seid ihr herzlich eingeladen. Wir sind noch ein relativ junges Projekt, aber machen sehr viel Fortschritt und das ist total motivierend, mitzuarbeiten. Wir sind hauptsächlich über einen Discord organisiert oder eben über GitHub und wir haben sehr viele einsteigerfreundliche Issues. Und genau, besucht uns gerne. Wir freuen uns total. Und ja, habt ihr Fragen?
Sollte man Zeit das Mikrofon mitnehmen. So, ich sehe ein paar Hände, die hochgehen. Das finde ich doch sehr gut.
Also erstmal richtig cool. Finde ich wirklich toll. Ihr arbeitet viel mit Code. Ne? Sieht für mich so aus. Habt ihr auch einen Package Manager? Ist das geplant?
Ja, das ist geplant. Und das ist auch so ein bisschen die Frage. Ich meine, wir sind alles ein Open Source Projekt. Das ist alles durch freiwillige Arbeit finanziert. Also wir haben noch kein wirkliches Einkommen. Und eine Idee, wie man dann später das Ganze machen kann, ist, dass man zum Beispiel einen Package Manager so App Store-mäßig anbieten könnte, auf dem Nutzer selber Nodes verkaufen können, also Nodes erstellen können, potenziell auch verkaufen können und wir dann davon einen kleinen Prozentsatz bekommen. Und das wäre so die Idee, wie wir das Projekt längerfristig finanzieren können. Und ja, das ist geplant, sind wir nur noch nicht dabei.
Ja, ziemlich cooles Projekt. Zwei Fragen tatsächlich. Zum einen, wird es dann auch die Möglichkeit geben, über eigenen Code direkt quasi auch diesen ganzen Prozess zu automatisieren, sage ich mal, dass man eben abgesehen von der Möglichkeit natürlich in selber grafisch Dinge zu editieren, halt auch die Möglichkeit hat, in Code alles zu entwickeln, wie halt eben auch mit Blender sehr durchaus möglich ist, da vieles programmierbar zu machen.
Ja.
Und das andere, habt ihr mit den Leuten von Penfold eigentlich mal Kontakt aufgenommen, die Open Source UI Design, Web Design Software, also Figma Alternative?
Kannst du den Namen nochmal sagen?
Penfold.
Also, ja. Das ist auf unserem Radar, das ist mehr so Kievens Domain, ich kümmere mich hauptsächlich um das Backend Design. Aber erstmal kann ich noch auf die erste Frage zurückkommen. Das ist auch so ein bisschen das Schöne bei der Automatisierung. Im Grunde, sowas wie Automatisierung, wenn ich jetzt beispielsweise sowas machen möchte wie Batch Processing. Das kann man alles durch diesen Graphen wunderbar ausdrücken. Batch Processing ist einfach, ich nehme mir meinen gesamten Graphen, mal einen großen Kasten drum, abstrahiere den als Funktion. Und die Funktion hat als Input das Bild. Dann mache ich mir davor eine Funktion, die von meinem Dateisystem alle Bilder aus einem Ordner lädt, in meinen Graphen, den ich mir gebaut habe, reinfeede und dann das Ganze wieder rausspeichere. Also sowas wie Pipelining und Batch Processing und diese ganzen Automatisierungen kann man dann sehr schön in dieser Programmiersprache ausdrücken. Das ist auch noch ein sehr cooles Feature. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ich habe zwei Fragen. Einmal, wie lange gibt es das Projekt jetzt schon und wie stabil sind die Sachen, die schon implementiert sind?
Ja, also das Projekt gibt es jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Das war, ich habe mal einen Rust Game Dev Meetup Stream geschaut und da hat Kieven seine Vision für Graphite vorgestellt und behauptet, man könnte in WebAssembly kein Multithreading machen. Und ich hatte die letzten 2 Jahre damit zugebracht, dass ich genau das gemacht habe. Deswegen bin ich dann in Discord-Call und an dem Abend ist so der Grundstein der kompletten Graphite-Architektur entstanden. Also ist wirklich noch relativ jung. Und die zweite Frage habe ich.
Wie stabil ist das?
Ah ja, genau, richtig, danke. Wir haben zurzeit noch kein stabiles Dokumentenformat. Wir arbeiten dran, dass wir das Ganze konvertieren. Aber das ist eine der nächsten Sachen auf unserer Roadmap. Haben wir auch hier. Dass wir tatsächlich, also die Sachen, die implementiert sind, funktionieren, aber die, wir haben gerade noch kein stabiles, keine Forwards Compatibility für Sachen, die man vorher erstellt hat. Da arbeiten wir gerade dran. Weil wir zurzeit einfach nur unsere interne Datenstruktur serialisieren. Wenn wir die wieder deserialisieren, fliegt das manchmal. Aber da arbeiten wir dran, dass es besser wird.
Ja, eine Frage zu den Graphen. Also man benutzt ja diese GUI auch, um diese Nodes zu erstellen. Wenn man jetzt ganz viel rumklickt, ganz viel experimentiert, wie unübersichtlich groß werden dann diese Graphen? Und kann man die im Nachhinein defragmentieren, wieder kleiner kriegen? Das ist ja so eine Art Historie, wie sich das Bild aufbaut.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich dieses Jahr ein Google Summer of Code Projekt, wo sich eine Person genau damit beschäftigt. Also wir haben eine Person, die entwickelt dann Graph-Auto-Layouting-Algorithmen, damit das alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Und ja, das hier ist, glaube ich, das Größte, was wir gerade haben. Und genau, das ist ein sehr großes Bild. Das kann man auch, das müssen wir noch alles schön zusammen kollabieren. Das sind Features, an denen wir noch arbeiten. Aber das hier ist ein prozedural generiertes Bild, bei dem dann hier diese Punkte über ein Poisson Disk Sampling in unser Bild reingesetzt werden. Also das kann unübersichtlich werden, aber da arbeiten wir aktiv dran und freuen uns natürlich auch jederzeit über Contributions.
Etwas, was mich so ein bisschen erinnert hat, dieses Node-Zusammenbauen ist sehr stark an Material-Graphen, die man in Game Engines sieht oder eventuell auch Blender. Jetzt kommt natürlich die Frage, kann man auch, wenn man hier einen Material-Graph aufbaut, den auch irgendwie exportieren und zum Beispiel in einer Game Engine verwenden?
Ja, sehr gute Frage. Das ist tatsächlich etwas, was wir auf jeden Fall tun wollen. Wir haben auch so schöne, zum Beispiel so Noise Generator Nodes. Und was man dann tun kann, ist, dass man sich ein so ein bisschen Substance Painter mäßig, dass man sich unendlich große Noise-basierte Pattern erstellt, die man dann als Materials potenziell verwenden kann. Und wir sind auch in Kontakt mit den Blender-Menschen, waren auch schon mal im Blender Headquarter in Amsterdam und haben da mal das Ganze vorgestellt und stehen unter anderem auch in Kontakt, um vielleicht mal tatsächlich korrekte typbasierte Color-Space-Checking-Sachen einzubauen. Das wird auch noch sehr spannend. Aber da sind wir in Kollaboration.
Erstmal danke. Und meine triviale Verständnisfrage ist zu dem Node-Graph. Also es ist dann auch möglich, die Reihenfolge von der Ausführung von den verschiedenen Nodes beliebig zu verändern. Also man kann ausprobieren, dass erst Filter A und dann Filter B auf dem Bild angewendet wird und damit eben ein bisschen rumspielen.
Ja, ja genau. Also man kann dann einfach die Pfeile vertauschen im Graph und dann, ja, ich glaube, ich brauche gerade ein bisschen zu viel Arbeitsspeicher, wenn ich die ganzen Sachen offen habe.
Also ich sehe, das Interesse ist rege. Leider müssen wir an dieser Stelle das Q&A abbrechen, weil die nächsten Vorträge natürlich anstehen. Und erstmal nochmal einen herzlichen Applaus an Dennis. Und